Für die Eigentümer der Kooperative blieb da sicher noch eine ganze Menge Gewinn übrig. Nach einer zweistündigen Führung kehrten wir zum Kommakat-Büro in der Nähe des Mineneingangs zurück, wo der Manager, der mich herumgeführt hatte, klarstellte, warum mir der Besuch der Mine erlaubt worden sei. Die ausländischen Bergbauunternehmen lassen die Kongolesen nicht arbeiten. Wir haben so lange auf diesem Land gelebt. Wir werden nicht weggehen, erklärte er. Der Manager sagte, er wisse, dass ich ein amerikanischer Forscher sei und er wünsche, dass ich dazu beitrage, das Bewusstsein für die Notlage der kleinen Bergbauern zu schärfen, die in Chabara und im gesamten Kupfergürtel arbeiteten. Damit brachte er auch die Gefühle von Makasa bei Etoile, von Sami in Fungurume und von so vielen anderen Kongolesen zum Ausdruck, mit denen ich gesprochen hatte. Das kongolesische Volk werde von ausländischen Bergbaukonzernen, die sich jedes Jahr immer mehr von ihrem Land aneigneten, an den Rand des Abgrunds gedrängt. Der Kommakat-Manager traf eine klare Festlegung mit seiner Aussage. Wir werden nicht weggehen. Aber das Problem beschränkte sich nicht einfach auf den Gegensatz zwischen Kleinschürfern und ausländischen Bergbauunternehmen. Die kongolesische Regierung trug unmittelbar zu der Krise bei, indem sie riesige Landparzellen für Milliarden von Dollar versteigerte und sich dann zurücklehnte, um Konzessionsgebühren, Lizenzabgaben und Steuern zu kassieren. Nur sehr wenig von diesen Geldern wurde zum Nutzen der kongolesischen Bevölkerung verwendet. Solange sich die politische Elite damit begnügt, die von ihren kolonialen Vorgängern eingeführte Tradition des Regierens durch Diebstahl fortzusetzen, werden die Menschen im Kongo weiter leiden. Nach allem, was ich in Chabara gesehen habe, betreibt Kommakat erstaunlich erfolgreichen handwerklichen Bergbau auf einem Teil der Mutanda-Konzession von Glencore, der etwa 180.000 Tonnen Kupfer-Kobalterz pro Jahr fördert.